Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Frau Pastorin und die Studentin.
Hallo Clara, so schön dich zu sehen.
Die Menschen, sie werden geboren, sie sterben und manche stehen wieder auf wie Jesus. Deswegen heute
die Auferstehung von den Toten. Clara, glaubst du an die Auferstehung?
Also früher habe ich gedacht, dass alle Menschen, wenn sie gestorben sind, auferstehen mit ihren Seelen, die aussehen wie Tücher, in den Himmel abheben und dort auf den Wolken leben. Dass Wolken etwas Festes sind und dass man dort halt weiterlebt wie Menschen. Ich hatte nämlich auch ein Kinderbuch, da wurden von den Engeln an Weihnachten, wurden dort die Spielzeuge hergestellt. Ich habe das irgendwie damit in Verbindung gebracht. Ich habe jetzt aber nicht direkt gedacht, dass alle toten Menschen Weihnachtsspielzeuge herstellen.
Und jetzt?
Also jetzt, ich glaube schon, dass man mausetot ist, wenn man tot ist. Aber vor allem denke ich mir das, weil wir nur dieses eine Leben haben auf der Erde, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass ich mich auf etwas verlassen kann, das nach meinem Tod kommt.
Das ist ein guter Startpunkt für den Text, über den wir heute sprechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal möchte ich wissen, glaubst du denn an die Auferstehung?
Absolut. Sonst könnte ich ja gar nicht Pfarrerin sein. Das ist ja jetzt quasi berufsmäßig, muss ich das sagen. Ich finde das schwierig zu sagen, ich glaube an die Auferstehung, weil das ist so begrifflich. Und es ist so, als wäre das eine Tatsache, an die man glaubt, die man so für wahr hält. Wenn ich über die Auferstehung nachdenke, dann ist es eigentlich erstmal so, dass ich denke, nee, ja, kann ich nichts zu sagen. Kann ich erstmal nichts zu sagen, ob es das gibt oder nicht. Ich habe aber einfach irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin wieder mal auf die Texte gekommen und dann gleichzeitig im Leben aber auch immer wieder an Punkte gekommen, wo ich gedacht habe, also das ist jetzt doch ein Auferstehungsmoment.
Interessant, dann lass uns doch mal direkt zum Text gehen. Ich kann den heute mal zusammenfassen. Johannes 20, wenn ich Fehler mache, bitte korrigiere mich. Also, der Ostermorgen, Maria Magdalena geht zum Grab Jesu und sie findet das Grab leer. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Es sind auch noch zwei andere Jünger da, unter anderem einer der Jünger, den Jesus so lieb hatte. Und dort drinnen sind auch diese Tücher, in die Jesus eingewickelt war, das Schweißtuch, was immer das genau ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber das liegt an einem anderen Ort. So, sie gehen ins Grab, sie sehen und glauben, aber sie verstehen nichts. Maria Magdalena weint am Grab und dann begegnen ihr dort zwei Engel, die zum Kopfe und zum Fuße von dem zuvor dort liegenden Jesu erscheinen. Sie fragen, warum sie weint und sie sagt, dass ihr Herr weggenommen wurde und dass sie nicht weiß, wo er jetzt zu finden ist. Sie geht raus, sie weint und vor ihr steht ein Gärtner, der fragt sie auch, warum weinst du, Frau? Sie sagt, dass sie den Herrn, ihren Herrn weggetragen haben und daraufhin antwortet dieser Gärtner Maria. Und in dem Moment erkennt Maria diesen Gärtner, der nicht länger mehr ein Gärtner ist, sondern sie sieht Jesus. Und dieser sagt ihr, dass sie ihn aber jetzt nicht anfassen darf, weil er muss erst noch in den Himmel fahren und dass sie aber diese Botschaft an die anderen weitertragen soll. Das macht sie dann auch an die anderen Jünger. Es geht dann weiter mit der Vollmacht der Jünger. Die sind in einem verschlossenen Raum. Einer fehlt, das ist der Thomas. Und Jesus erscheint ihnen und sagt, dass sie sich nicht fürchten sollen, dass Friede mit ihnen ist und dass er auferstanden ist. Dieser Thomas, der kann an den Erzählungen der Jünger nicht glauben, er zweifelt. Nach 8 Tagen versammeln sich nochmal alle Jünger zusammen. Ein Raum, da kann eigentlich niemand reinkommen und wieder kommt Jesus. Der erscheint denen und sagt zu ihm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas glaubt, dass er Jesus vor ihm sieht. Und Jesus fragt, glaubst du jetzt, weil du mich gesehen hast oder warum? Und er sagt eben, dass selig die sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann ist die Geschichte eigentlich hier erstmal zu Ende.
Du guckst mich mit ganz großen Augen an. Sag mal, vor allem bei der Geschichte, mit Maria. Wo hängst du?
Also ich hänge an der Stelle, dass einmal sie, also vom Wein zu dem Punkt, dass ihre Tränen versiegen und dass sie einen Gärtner sieht und als sie dann ein Gespräch mit dem anfängt, dass sie dann aber nicht mehr einen Gärtner in dieser Person sieht, sondern eben Jesus.
Ich habe schon ganz viele Beerdigungen gemacht und bin deswegen dann auch oft auf dem Friedhof gewesen und habe immer bei dieser Geschichte diese Situation, wenn man da auf den Friedhof kommt. Und jetzt ist es bei uns ja so, dass wir nicht die Leiche direkt sehen und die eingewickelte Leiche, aber wenn ich mir vorstelle, die haben also am Abend vorher die Leiche da bestattet, eingewickelt in Tücher haben die da hingelegt und Maria hat jetzt die ganze Nacht was gemacht, ja? Also man versucht das zu begreifen nach einer Beerdigung, man geht nach Hause, man unterhält sich vielleicht, die Leute gehen ja ganz unterschiedlich mit Trauer um. Und jetzt kommt sie nochmal da zurück. Was will man da eigentlich? Also man geht dann zum Grab und versucht irgendwie nochmal nachzukommen, ob es wirklich so ist, sich zu vergewissern nochmal. Es machen ganz viele Angehörige, dass sie nach der Beerdigung dann nochmal hingehen und sich angucken, ist es wirklich zugeschüttetes Grab und ist es wirklich so? Also versuchen zu begreifen. Und man ist in dieser, ich weiß nicht, ob du es selber schon mal erlebt hast, aber diese Situation bei der Beerdigung oder wenn jemand gestorben ist, der einem lieb, den man lieb hatte, dann ist das wie so, als würde die Zeit, das Zeitempfinden aussetzen. Es ist wie, als würde man in so einem, ja, in so einer Glocke sitzen und alles, was passiert, ist irgendwie so wie verlangsamt und auch verdichtet. Und so stelle ich mir die Maria vor, die dahin geht, die es irgendwie versucht zu begreifen und es noch nicht begreifen kann und irgendwie was sucht und vielleicht sich auch schon daran erinnert, was er erzählt hat, aber irgendwie, ja, vielleicht dahin geht, um einfach mal zu gucken, was ist. Und in diesem Modus ist man ja nicht im wissenschaftlichen Analysemodus, wo man guckt, also was ist hier eigentlich für wahr zu halten, wie sieht's aus, was bist du für eine Person, du bist ein Gärtner, du brauchst eine Gießkanne, so. Sondern sie ist da und ist eben in dieser emotionalen Haltung und sucht ihn und geht ja erstmal nicht rein, sondern guckt von außen und dann geht sie aber doch rein und sieht diese beiden Engel, die mit ihr sprechen. Und das ist ein Hinweis des Textes, zu sagen, ja, hier ist irgendwie was Komisches, sind Engel, die reden mit ihr, das findet sie aber gar nicht komisch. Also offensichtlich ist man in dieser traurigen Situation vielleicht auch doch empfänglich für was anderes, was dazwischen ist. Sie redet also mit diesen Engeln und sie hat ja keine Vorstellung davon, wie der Auferstandene aussieht. Keiner weiß das. Und deswegen hält sie ihn für das, was auf dem Friedhof halt so an Leuten ist. Gärtner, Friedhofswärter, andere, die irgendwie an den Gräbern rumhängen. Und sie sieht ihn ja so, nur so im Halbschatten und vielleicht guckt sie eben auch nicht so richtig. Im Griechischen, also im Text, ist es so, dass sie mit unterschiedlichen Wörtern für Sehen arbeiten. Also es gibt, und das kann man im Deutschen nicht so nachmachen, aber es gibt einen Unterschied zwischen den Wörtern. Und das eine ist, dass ich jemand, also ein Objekt sehe, ich sehe dich, du bist da, und ich erkenne dich. Ich muss dich aber nicht unbedingt erkennen, wenn ich dich sehe. Und mit diesem Changieren spielt dieser Text zwar in Millisekunden.
Interessant. Also ich finde ja immer sehr interessant, wenn man guckt, was kann denn alles in einem Text stehen? Wie kann man das verstehen? Zu diesem Zustand, ich kenne auch den Zustand der Trauer. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen zu diesem Zeitpunkt in einer besonderen Situation sind. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Menschen auferstehen, ob es sowas gibt wie die Auferstehung oder ein Leben nach dem Tod. Aber diese besondere Situation vor oder nach einer Beerdigung, die kennen, denke ich, alle Menschen, egal welcher Religionszugehörigkeit oder ob sie eben auch keine Religionszugehörigkeit haben. Und dass in diesen Momenten eben ja die Zeit stehen bleibt, dass sie irgendwie schneller vergeht, dass alles ganz anders ist und dass einem eben auch andere Begegnungen widerfahren können zu diesem Zeitpunkt.
Und das Interessante ist, dass dieser Text eben nicht sagt, hier ist die Auferstehung, das ist Auferstehung, sondern dieses ganz zarte mit dabei sein in so einem ganz intimen Moment von dieser Maria und dann auch in der Verdichtung. Der Moment an sich geht ja ganz schnell vorbei. Also da ist, wenn man da dabei gewesen wäre, das hätte man vielleicht von außen gar nicht mitgekriegt. Aber dadurch, dass wir jetzt die interne Sicht kriegen von ihr und Johannes das uns so hinstellt, dass wir es angucken müssen, kriegt es plötzlich eine Offenheit. Also was bei Beerdigung auch dann ganz oft ist, ist, dass du guckst in diesen Abgrund, in das Grab rein und da kommt dann der tote Körper rein und dann wird Erde drauf geschüttet und im besten Sinne soll Gras drüber wachsen. Und was machst du dann? Dann guckst du auf den Boden und die Gefahr ist für die, die auf der Erde bleiben, dass sie im Boden verharren. Dass sie sich die ganze Zeit wünschen, dass da irgendwie was wieder rauskommt. Dass das, was war, wiederkommt. Und das ist unwiederbringlich tot. Der Leichnam, also Jesus ist am Kreuz gestorben, der ist tot. Die Person, die im Grab liegt, ist tot. Und jetzt ist die Bewegung, und das zeigt diese Szene, wie kann ich wieder aufgerichtet werden als Mensch? Wie kann ich meinen Blick im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel richten, um wieder eine andere Perspektive zu kriegen auf das eigene Leben. Und das ist das, was Jesus hier macht. Der stellt sich hinter sie, der zieht sie aus diesem Blick in den Grab, aus dieser Trauerhaltung zu sagen, ich kann mir nichts mehr vorstellen, weil das ist das absolute Ende, richtet er sie auf und dreht sie dann eigentlich nur, indem er sie beim Namen nennt, um. Und sie hat plötzlich eine andere Perspektive und sieht etwas, den Auferstandenen, den sie jetzt wieder erkennt. Und was machen Menschen, wenn sie jemanden sehen, den sie gerne wiedersehen wollen? Umarmen und ich möchte dich drücken und ich will dich wieder haben. Also sie hat diesen Moment wieder. Und er sagt nicht, also im Griechischen heißt es nicht, rühre mich nicht an, sondern halt mich nicht zurück. Und das ist schon ein Unterschied. Also weil sie an den Auferstandenen, so wie er darstellt, mit dem, was wir an menschlicher Umarmung machen können, nicht mehr ranreicht, sondern dass eine Ausrichtung hat, die sie aufrichtet und ihr eine andere Perspektive aufs Leben geht, aber es ist nicht mehr der Jesus, der da ist und ihr die Hand geben kann.
Interessant, also ich kannte diesen Hintergrund nicht. Zurückhalten und hier war ja, rühr mich nicht an, ist natürlich was ganz anderes. Diese Gedanken, die du jetzt genannt hast, dass also eine Person stirbt, die Zurückbleibenden verharren auf dem, ich kenne es jetzt persönlich nur die Situation, dass sehr alte Menschen sterben, wo es auch sehr schlimm ist, dass diese Menschen sterben, es ist eine große Trauer, aber der Lebenszyklus hat es ja schon so vorgezeichnet. So, es sind keine Menschen, die plötzlich aus dem Leben gerissen wurden, wo man sagen würde, nein, das darf nicht wahr sein, du hast dein Leben ja noch nicht gelebt. Das ist natürlich, es gibt ja auch sehr viel Trauerarbeit. Ich kenne mich da persönlich noch nicht so aus, aber ich mache das ja auch nicht, dass Menschen sich wieder aufrichten können. Und das, finde ich, hast du hier sehr interessant erklärt, dass Maria eben wieder eine andere Perspektive bekommt, dadurch, dass sie bei ihrem Namen genannt wird.
Und es gibt ja eine Reduktion in dem Text nur auf den Namen. Also Jesus scheint mit einer Stimme, mit einer Haltung, in einer Weise mit ihr zu sprechen, nur ihren Namen zu nennen, der irgendetwas in ihr wachruft, wo sie sich angesprochen fühlt, erinnert fühlt und sie sich dann so umdreht, dass sie etwas für sich erkennt, eine neue Perspektive. Also in einer Umdrehung, in einem Wort nur, nämlich ihren Namen. Und der Name ist ja das, was uns mit unserem Sein verbindet. Das ist das, was den Körper und die Person zu der Person machen, was sie ist, wenn die Sache einen Namen bekommt. Und jetzt bekommt sie als Mensch in dieser Situation einen Namen und wird damit und wendet sich der Auferstehung zu und kriegt eine Perspektive, die sie sich selber nicht geben kann.
Und dann eben zu dieser Perspektive, dass sie ihn nicht zurückhalten soll, was ja auch bedeuten könnte, dass man mit dieser Perspektive, die sich hier gewandelt hat, seit sie eben in dem Gärtner Jesus erkannt hat, dass sie jetzt eine Botschaft hat, die sie ja weitertragen soll. Also für sie geht das Leben ja jetzt weiter.
Ja, um auf den Anfang zurückzukommen, die Auferstehung ist nicht greifbar. Sie lässt sich nicht anfassen, sie lässt sich nicht begründen, sie lässt sich nicht erklären, sondern wir sind jetzt dabei, wie ein Mensch eine neue Ausrichtung kriegt oder eine Perspektive. Wir wissen ja gar nicht, wie es dann weitergeht. Sie hat dazu ja auch noch gar nichts gesagt. Das würde sich wahrscheinlich bei jedem ja auch anders anhören. aber diesen Aspekt, und der ist auch wichtig, die Auferstehung ist nicht etwas, was wir für wahr halten können. Im Sinne von, wir haben hier eine Versuchsreihe und wir haben das Thema nachgewiesen, dass es so ist, und deswegen können wir das jetzt für wahr halten. Aber wir können sehr wohl durch diese Geschichte einen Blick auf unser eigenes Leben kriegen, wo sich doch die Frage stellt, lasse ich mich von etwas anderem so ausrichten, dass ich eine neue Perspektive bekomme. Wir können ja gleich noch auf die zweite Geschichte auch kommen. Wie die Auferstehung aufgenommen ist, wie sie sich vollzieht, wie sie aussieht, das ist was offensichtlich nur im Nachhinein festgestellt werden kann. Und nicht jemandem, also wenn jemand kommt und sagt, jetzt überzeug mich doch mal von der Auferstehung, das kann ich nicht tun. Und das kann wahrscheinlich der Auferstandene selber auch nicht tun. Sondern der muss schon sich die Mühe machen, rauszufinden, wie er jetzt der Maria erscheint, damit sie auch einen Erscheinungsmoment hat. Auf diese Art und Weise geht das jetzt bei Thomas zum Beispiel nicht. Der braucht eine ganz andere Herangehensweise daran.
Ja, also wenn ich mir das so vorstelle, ist es sehr komplex. Es gibt ja häufig die Vorstellung, Auferstehen bedeutet, ich setze mich hin, ich war tot und stehe halt auf. Ich gehe jetzt wieder. Das gibt's natürlich nicht. Und es ist vielleicht auch eine Herausforderung für Menschen, die sagen, ja, es ist wissenschaftlich sowieso nicht möglich. Ich muss mich nicht darauf einlassen. Aber wenn man jetzt gar nicht davon ausgeht, dass die Auferstehung sowas ist, wie ich stehe auf und gehe und fahre mit meinem Körper in den Himmel, dann bekommt es eben neue Dimensionen. Und dieses Glauben, das finde ich jetzt auch interessant. Also einmal Maria, die bringt ja diese Botschaft auch an die Jünger. Ist das richtig?
Maria bringt es dann weiter, ne? Also die trägt es dann weiter raus, aber es ist keine lineare Geschichte. Also es sind Geschichten, die schon auch so fragmentarisch nebeneinander stehen, und das macht sie auch aus. Also das ist jetzt nicht die Auferstehung der Jesu Christi, ist jetzt nicht hinreichend erzählt in dem, was wir da bei Johannes haben, sondern es sind eher, also aus meiner Sicht eher Beispiele.
Also ist dann die Situation, wo die Jünger alle versammelt sind, unabhängig davon, steht quasi daneben. Und dort erscheint ja auch Jesus. Aber Thomas ist nicht da. So, das heißt, der glaubt ja nicht. Und ihm reicht es auch nicht, dass die anderen das erzählen. Also ihm reicht nicht diese Botschaft. Er sagt ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, er möchte es irgendwie anfassen. So was sagt er im Text. Also er erinnert das ja wieder an das, was Maria nicht machen sollte. Halt mich nicht zurück, rühre mich nicht an.
Und jetzt haben wir es direkt. Widerspruch. Hier lässt er sich anfassen. Weil offensichtlich der Thomas das braucht. Und jetzt kann man schon nicht mehr wissenschaftlich sagen, ja, wie denn nun? Anfassen oder nicht anfassen? Sondern es ist eine ganz neue Situation. Und wenn man so will, sind wir immer eigentlich der Thomas, weil wir nicht dabei gewesen sind. Alle, die jetzt ChristInnen sind, sind eigentlich immer in dieser Thomas-Perspektive, weil sie nicht dabei gewesen sind. Und die Jünger sitzen da zusammen und der erscheint und Thomas nicht dabei gewesen, ist vielleicht auch sein Lebensthema, wer weiß, ja, nicht dabei gewesen. Und dann kommt er rein und eigentlich erzählt es uns genau diese Geschichte, dass man sagt, ja, das ist einfach nicht zu glauben, es ist nicht für wahr zu halten, es ist nicht möglich. Dieser Auferstandene macht sich aber die Mühe, exemplarisch an diesem einen Thomas zu zeigen, dass er wirklich auch erkannt werden will. Also, dass er das möchte, dass da was passiert, dass es eine Veränderung gibt. Und deswegen lässt das hier zu, und Johannes haut uns jetzt da noch einen drauf und sagt, übrigens ist es aber besser, wenn man auch glaubt, ohne zu sehen. Weil wir ja, also wir können nur glauben, ohne zu sehen oder anzufassen.
Also ich wäre jetzt hier gern Johannes, weil ich glaube nicht, Judith. Ich muss das schon anfassen können.
Ja, und das ist total legitim.
Das heißt, ich sitze jetzt hier vielleicht bis an mein Lebensende und glaube nicht. Oder kann man da irgendwas machen?
Also ich kann da sicher nichts machen, und das ist auch der Punkt, an dem wir eben an die Grenzen des Möglichen auch kommen. Es kann sein. Die Kreuzigungsgeschichte erzählt ja, und das ist auf lange Sicht wirklich unfair, dass es Leute gibt, die ein Leben lang sich bemühen und wirklich glauben wollen, und es trifft nicht ein, oder vielleicht, wenn sie Glück haben, ganz kurz vor Tod. Und dann gibt es diesen einen Gauner, der mit Jesus gekreuzigt wird, und der kriegt im letzten Moment, denkt er, ah ja, jetzt habe ich es erkannt. Und dann sagt er, kannst du einen Platz für mich frei halten im Himmelreich? Und der sagt, mache ich. Also das ist aus unserer Perspektive nicht fair und es ist nicht machbar. Es gibt dafür keinen 10-Punkte-Plan. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, sich immer weiter damit auseinanderzusetzen und vielleicht sich auf eine Weise die eigene Wahrnehmung zu schärfen und vielleicht auch manche Glaubenssätze, die man gelernt hat, abzulegen, so dass man wie Maria möglicherweise eine Perspektive auf andere Sachen kriegt und es sich einstellt, dass es Momente gibt, wo man denkt, also im ganzen Großen kann ich nicht dran glauben, aber irgendwie öffnet sich jetzt hier gerade eine Tür, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie sich öffnet.
Das gleiche Thema, aber ein bisschen anders. Sagen wir, ich setze mich politisch für was ein. Das passiert schon generationenlang und das stirbt ja auch nicht mit den Menschen, sondern diese Werte, die werden weitergetragen. Man sagt ja auch, ja, manches, ja, Gedanken, Ideen, du kannst es nicht erlöschen, du kannst sie nicht umbringen. Du kannst zwar die Menschen umbringen, die diese Gedanken und Ideen in sich tragen, aber es wird immer weitergehen. Kann man das vergleichen mit der Geschichte hier?
Das ist sehr allgemein, weil es immer dann auch auf das spezifische Thema ankommt und auf die politische Sicht. Also Gedanken lassen sich offensichtlich ganz schwer nur auslöschen, die negativen ja auch. Also wenn man bei sich selber guckt, was man für Glaubenssätze in sich trägt, von denen man längst gedacht hätte, dass man sie abgelegt hat und man sagt sie sich dann selber, obwohl man sie doof findet, ist das genau, ja, ich weiß nicht, ob die, also es ist auf jeden Fall so, dass es offensichtlich Gedanken und Geschichten gibt, die größer sind als man selbst und die Komplexität, in die man reingestellt ist im Leben, auch so ist, dass man sie nicht als einzelner Mensch so begreifen kann, dass man sie in der Hand hält. Insofern ist es vielleicht schon vergleichbar, wobei ich sagen würde, das Politische befasst sich hauptsächlich mit dem, was zwischen uns Menschen passiert hier auf der Welt. Und die Geschichte Jesu befasst sich eigentlich, also zieht eine Linie dazwischen noch ein und fragt nach all dem, was eben nicht in unserer Macht steht, was, also benennt unsere Grenzen. Das macht das Politische eigentlich selten, macht es auch, aber eigentlich geht es darum, wie leben wir zusammen und so. Ich weiß nicht, beantwortet es deine Frage?
Ja, mir ist ja klar, dass es keine direkte Antwort darauf gibt. Mich hat es eben daran erinnert, dass es manches gibt, das ja nicht zu Ende geht oder das immer wieder neu entdeckt wird, immer wieder neu entflammt. Was ich an der Geschichte auch noch interessant finde.
So wie Schlaghosen zum Beispiel.
Ja, Schlaghosen. Habe ich das erst mal als Kind getragen? Ich hatte den Eindruck, als ich mit dem Text gearbeitet habe, dass Thomas irgendwie der Dumme ist. So. Weil ihm ja auch so, also weil da ja diese Konnotation ist, was du glaubst nicht. Du hättest aber glauben sollen. So als wäre er jetzt schlechter als die anderen Jünger. Du hast aber eben auch gesagt, dass Johannes hier noch einen draufsetzt und sagt, selig sein, die glauben und nicht sehen, ungefähr, so sagt er das ja. Das heißt, okay, es ist wieder Stil des Textes. Was sagst du denn zu dieser Situation?
Genau, also Johannes lässt Jesus das sagen. Ob er das gesagt hat, ist nochmal die andere Frage. Genau, und das ist eine ganz große Gefahr, ist, dass wir als LeserInnen denken, die Protagonisten, die sind sehr viel dümmer als wir und wir würden es ganz anders machen. Das geht uns bei allen Jüngern so, die sich daneben benehmen. Das geht uns eigentlich ganz oft so, dass wir uns eher mit Jesus identifizieren als mit denjenigen, die jetzt da in der Geschichte vorgeführt werden. In Wirklichkeit sind wir aber alle Thomas. Und ich glaube, das zu strapazieren bei sich selber und sich in diese Position reinzubegeben und zu sagen, nee, der ist ganz und gar nicht dumm, sondern das ist eigentlich vollkommen verständlich. Und wenn ich ehrlich bin, geht es mir selber. So hast du ja gerade selber gesagt. Und ich weiß nicht, ich versuche jetzt mal, diese ganze Situation von Thomas aus zu sehen. Das ist ja ganz schön überwältigend. Und ich glaube, die Mühe, sich zu machen, lohnt sich.
Also ich finde die Person Thomas hier auch sehr interessant. Ich hatte so den Eindruck, dass er halt eher schlecht dargestellt wird im Text. Dabei kann ich seine Position nachvollziehen, weil was wäre, wenn man nicht zweifelt, dann würde man ja vielleicht auch keine Fragen stellen. Also das ist ja hilfreich.
Also hier kriegt man jetzt auch mit, dass Johannes uns schon was ganz Spezielles sagen will. Also dass hier jetzt eigentlich sehr viel mehr darüber rauskommt, was Johannes über Jesus denkt, als das, was vielleicht Jesus in dieser Situation wirklich gemacht hat. Und das nochmal zu unterscheiden, ja, also offensichtlich gab es so starke Situationen, Erleuchtungsmomente, wo der Auferstandene sich gezeigt hat und erschienen ist, dass es einen Thomas, der vorher nicht glauben konnte, weil er nicht dabei war, dann dazu gebracht hat zu sagen, ah nee, doch, ich bin jetzt doch im Team auferstanden, ne? Und Johannes erzählt uns das ja, dass wir zum Glauben finden. Und der setzt einen obendrauf. Man könnte es auch als seelsorglich uns gegenüber sehen, dass man sagt, ihr müsst nicht angefasst haben, um auch glauben zu können. Es reicht auch, wenn ihr euch davon inspirieren lasst, was hier passiert ist. Also ich verstehe das, dass man das verstehen kann, dass er da den Thomas vorführt. Aber ich würde ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, dass es ihm vor allem dann auch um uns geht.
Und was ist jetzt mit all den Menschen, die nicht glauben können?
Komm in die Hölle. Nein. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, das bleibt offen. Das bleibt unfair. Und offensichtlich heißt, dass der Auferstandene da ist und dass es manche gibt, die an ihn glauben. Nicht, dass das sich als Prinzip für alle durchsetzt.
Ja, das ist ein Thema, da gibt es viele Fragen, die ich hier stellen könnte. Und ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass es eine sehr interessante Möglichkeit ist, zu glauben. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die glauben, dass man seinen Glauben sehr unterschiedlich definieren kann, unterschiedlich ausleben kann. Und ich vermute, dass die meisten Menschen schon an irgendwas glauben. Und dass aber auch so ein bisschen die Menschen, die nicht glauben, vielleicht sind die auch ein bisschen dumm. So, die werden so ein bisschen in die dumme Ecke gestellt, so, ach ja, du hast es nicht hingekriegt. Wenn man aus dieser Perspektive jetzt kommt, weil es ja eine Erlösung sein könnte. Auf der anderen Seite könnte Glaube ja auch Druck sein.
Also wenn du Glaube als was siehst, was so zu dir kommt, wie so eine Eigenschaft, die du dir aneignen kannst, wie eine neue Sportart, die du lernst, dann hat es ja damit zu tun, ob du das Talent hast, dich dem zu öffnen und dann auch die Fähigkeit, das zu praktizieren, wenn man jetzt mal von der Sportart ausgeht. Ich würde sagen, Glaube ist nicht etwas, was zu uns dazukommt, sondern es ist eine Bewegung, die wir haben, wenn wir Menschen sind. Weil es etwas ist, also jeder glaubt, hat die Bewegung des Glaubens in sich, sonst könnte er ja gar nicht sein. So, und die Frage, glaube ich an etwas, lasse ich mich von etwas leiten, ist nochmal was anderes. Dass wir, die wir glauben oder die in einer Glaubenssituation sind, das Gefühl haben, wir hätten jetzt irgendwie den Jackpot und wüssten, wie es geht und könnten darüber urteilen, ob wer anders dumm ist, weil er dazu noch nicht gekommen ist. Das machen manche Historiker übrigens übers Mittelalter, dass die so formulieren und argumentieren, als wären die wahnsinnig dumm gewesen, die Leute im Mittelalter, und wir unglaublich klug. Und da muss man ja nur mal hier in die Runde gucken und sich überlegen, nee, vielleicht ist das auch ein bisschen eine arrogante Haltung. Also, dass man über den Glauben eigentlich nur reden kann aus einer eigenen Erfahrungsperspektive und dann vielleicht mit anderen, die auch diese Erfahrungsperspektive hat. Wenn man mit Leuten redet, die das ganz und gar nicht haben, muss man aber eine andere Haltung einnehmen und sagen, also ich werde nicht diejenige sein, die dich davon überzeugen kann. Wenn, würde ich sagen, ist es der Heilige Geist höchstpersönlich, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das nach dieser Podcast-Reihe dann ist mit dir. Aber ich glaube, dass sich mit der eigenen Glaubensstruktur auseinanderzusetzen, erstmal was ist, was vielleicht auch keine schlussendlichen Antworten braucht und nicht das Bekenntnis dazu zu sagen, ich glaube mit Haut und Haaren und mit allem, was ich habe, sondern der Zweifel ist da und der darf es auch sein und das muss mich nicht davon abhalten, weiter zu suchen.
Dann werde ich mal schauen, was ich so für Begegnungen habe. Vielleicht passiert auch noch was ganz Interessantes, das ich mir jetzt noch nicht erklären kann. Ich bin mal gespannt. Es gibt natürlich viele Dinge, die ich nachvollziehen kann, wie der Einfluss von Kreativität, Momente, in denen ich mich irgendwie ganz verbunden fühle mit vielem. Weiß ich auch nicht, warum das jetzt ist und gestern noch nicht war. Also es gibt natürlich viel an körperlichen Erfahrungen oder auch an Geisteszuständen, die ich mir nicht unbedingt erklären kann.
Ja, jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo es richtig spannend wird. Und da hören wir auf. Das ist ein gutes Schlusswort. Woran kann ich eigentlich glauben? Und kriegen wir Clara dazu? Nein. Das war unser Podcast für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und tschüss.
Tschüss und keine Sorge.